Bei deinem Podcast ist ja so, und das mag ich gern, da haben die Politikerinnen und Politiker Zeit, um zu sprechen. Und das macht was im Gespräch, glaube ich, mit den Leuten. Mhm. Und ich habe das Gefühl, die öffnen sich. Über Politiker wird teilweise in einem Ton gesprochen, den ich nicht okay finde. Das ist Gift für die Stimmung, Gift für die Gesellschaft, Gift für die Demokratie.
Welche politische Floskel kannst du nicht mehr hören?
Wir müssen das besser kommunizieren. Das ertrage ich nicht mehr. Also da
warum genau erträgst du das nicht mehr?
Ja, dann kommunizier halt richtig. Jedes Mal, wenn ich das höre bei deinem Podcast, fange ich an zu schwitzen, obwohl ich nicht der Gast oder, wie du gern sagst, die Gästin bin.
Ja, es sind sehr harmlose Fragen.
Also, ja, schau mal. Du.
Aufs Ohr. Der FF Polit Talk mit Alexandra Aschbacher.
Herzlich willkommen bei Aus der Blase, dem politischen Gespräch, bei dem wir der Frage nachgehen, was machen Politiker eigentlich und was macht die Politik mit Politikerinnen? Heute mache ich das in einer etwas anderen Form. Im Juli und August gibt es nämlich eine Sommerpause bei Aus der Blase, aber Sommerpause heißt nicht Sendepause. Deshalb gibt es heute kein Gespräch mit einem neuen Politgast, sondern eine Spezialfolge mit Verstärkung aus der FF-Redaktion. Mein Kollege André Werth ist heute hier bei mir.
Hallo!
Hallo André, schön, dass du da bist.
Hallo Alexandra, danke für die Einladung.
Ich frage dich natürlich ganz klassisch, wie geht es dir?
Mir geht es gut.
Wenn du sagst, es geht mir gut, was meinst du damit genau?
Da muss ich ja jetzt schon länger nachdenken. Ich bin gut drauf heute.
Schön.
Freue mich aufs Gespräch.
Ja, ich mich auch.
Hab noch einen interessanten Tag vor mir.
Wann hast du denn den letzten Podcast gehört? Du bist auch ein Podcast-Hörer.
Ja, ich bin ein Podcast-Hörer, genauso wie du, ja. Mhm.
Und wann hast du den letzten gehört und welchen?
Gestern Nachmittag, und zwar zwei. Dazu muss man sagen, Podcasts höre ich immer dann, wenn ich im Auto sitze oder wenn ich im Garten arbeite oder wenn ich die Wohnung putze. Und gestern saß ich im Auto und habe danach in der Wohnung was putzen müssen. Also habe ich zwei Podcasts gehört.
Und warst dann am Abend noch im Garten und hast gewässert?
Nee, es hat ja gestern geregnet, deswegen war das nicht notwendig. Aber ich war auf einem Termin in Cherms für eine Geschichte, in der wir beide recherchieren.
Mhm. Wird noch nicht verraten.
Nein. Und auf dem Rückweg von Cherms nach Bozen habe ich einen Podcast, zuerst bevor ich losgefahren bin, nach einem Podcast gesucht. Mhm. Ich weiß nicht, Alexandra, ob du das kennst. Man hat so die Podcasts, die man gerne hört. Ja. Das sind so 5, 6 verschiedene. Und nachdem man die wirklich gern hat und öfter hört, sind die irgendwann mal ausgehört. Es gibt also keine Folgen mehr, die man nicht schon gehört hat.
Ehrlich? Und nein, das habe ich nicht. Einmal sind immer noch übrig.
Echt?
Was ist das bei dir, welcher Podcast, wo du alle Folgen schon?
Also wo es wirklich alle sind, ist Zeitverbrechen. Mhm. Ja, das ist einer von denen. Und eben gestern auf dem Rückweg habe ich mir gedacht, ich brauche jetzt was Neues und habe das erste Mal einen NZZ-Geopolitik-Podcast gehört.
Nein,
über die Außenpolitik der Schweiz. War ganz interessant. Und danach, frühen Abend, war noch was zu putzen zu Hause und da habe ich Zeitverbrechen gehört.
Zeitverbrechen,
der Mord. Es ging
am besten
um Mord und eine Leiche in einem Teich. Das
und
ist
hast
beim
du in
Toilette
einem Keller eine
ganz
Leiche
interessant
gefunden?
Ich habe keine Leiche gefunden.
Ja, schön. Dann wollen wir mal schauen, ob es Leichen im Archiv von Aus der Blase gibt. Ich habe dich nämlich gebeten, 3 Folgen aus dem Archiv mitzubringen und wir hören da auch noch mal kurz rein und schauen darauf, was daran heute noch sitzt oder was dich überrascht hat, was dich beeindruckt hat. Aber bevor es losgeht, kommst du natürlich nicht drum herum, das kleine Entweder-Oder-Spiel zu machen, das jeder Gast, jede Gästin bei mir machen darf.
Jedes Mal, wenn ich das höre bei deinem Podcast, fange ich an zu schwitzen, obwohl ich nicht der Gast oder, wie du gern sagst, die Gästin bin.
Ja, es sind sehr harmlose Fragen.
Also, ja, schau
mal. Weißt du. Also, ich wiederhole die Regel. Du musst dich entscheiden. Es gibt keinen Joker. Mhm. Die Waltraud Deeck wollte damals den Joker einführen. Gesagt habe, nein,
ich halte
sind
mich
so
an
wenig
Sie.
Fragen.
Ja, ja.
Also bitte. Politik oder Journalismus?
Journalismus.
Vorabskript oder freies Gespräch?
Bei einem Interview.
Grundsätzlich kannst du dich, du kannst es auch gerne benennen.
Eine Mischung.
Nähe oder Distanz?
Distanz.
Harmonie oder Reibung?
Reibung.
Recherche oder Spontanität?
Recherche.
Print oder Podcast?
Print.
Berg oder Meer?
Hügel.
Garten. Entweder oder.
Oder.
Wie oder?
Oder.
Nein, das gibt's nicht. Das ist der erste.
Zuerst an Berg, dann ans Meer.
Online oder offline?
Offline.
Ja, André, du bist schlimmer als jeder Politiker, den ich hier sitzen habe.
Ja, ich bin ja auch Journalist.
Die drücken sich da nicht so herum.
Ich bin gewohnt, Fragen zu stellen, nicht Antworten zu geben.
Ja, jetzt bist du aber mal hier, um Antworten zu geben.
Ja, vielleicht bin ich der falsche Gast.
Ja, du bist schon der Richtige. Gut, ich bin ja gnädig, wir sind Kollegen und müssen noch zusammenarbeiten. Langform oder Kurzformat?
Langformat.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte
gedacht, Langformat oder Kurzformat? Langformat, ja.
Okay. Was ist schlimmer, ausweichen oder schönreden?
Schönreden.
Mhm. Du hast jetzt ein bisschen beides gemacht, zwischen ausweichen und schönreden. Ja. Du hast den Test bestanden.
André. Oh, danke. Ja, yes. Was bekomme ich dafür?
Nichts, du darfst jetzt die erste Folge vorstellen, also, die du mitgebracht hast.
Das ist ja top.
Also, mit wem willst du anfangen? Du hast 3 Folgen mitgebracht, leg los.
Ich fange mit Arnold Schuler an, und zwar Podcast Nummer 4. Und ich fange deswegen mit ihm an, weil es der Podcast ist, der am weitesten, am längsten zurückliegt. Und der Podcast ist, von dem mir eine Passage wirklich ganz genau im Kopf geblieben ist.
Nämlich? Dann suche ich sie raus.
Du meinst die Passage?
Mhm.
Ich fand das wirklich besonders bemerkenswert. Ich meine, bei deinem Podcast ist es ja so, und das mag ich gern, da haben die Politikerinnen und Politiker Zeit zu sprechen. Und das macht was im Gespräch, glaube ich, mit den Leuten.
Mhm.
Und ich habe das Gefühl, die öffnen sich. Und Arnold Schuler, den ich politisch sehr interessant finde, hat eine Episode erzählt. Er geht mit seinem Landtagskollegen Franz Locher wandern. Wie könnte es anders sein? Mit Franz Locher natürlich im Sarntal. Und hat seine 2 Enkelkinder dabei. Sie wandern zum Totenkirchel. Und als sie dort oben sind, werden sie beide oder Schuler allein, das weiß ich jetzt nicht, wahrscheinlich glaube ich Locher und Schuler, von einem jungen Mann doch relativ stark angepöbelt. Also weil sie Politiker sind, dass sie sich überhaupt noch getrauen, unter die Leute zu gehen, ja, dass sie sich nicht schämen. Und Arnold Schuler sagt im Gespräch mit dir, dass er hätte das vielleicht jetzt irgendwie auch noch ausgehalten, aber seine Enkelkinder hätten große Augen gemacht, und das, sagt er dann zu dir, habe ihm einfach sehr, sehr wehgetan, dass die Enkelkinder das miterleben müssen. Ich habe ihm das abgekauft. Also Authentizität ist ja so ein großes Wort in der Politik, ein schwieriges Wort, aber ich habe ihm wirklich in dem Moment abgekauft, das, was er sagt. Und ich finde, mit Politikern und über Politiker wird teilweise in einem Ton gesprochen, den ich nicht okay finde. Das ist Gift für die Stimmung, Gift für die Gesellschaft, Gift für die Demokratie. Und das hat sich an dieser kleinen Wanderanekdote, an dieser Episode einfach sehr gut und eindrucksvoll gezeigt. Und das finde ich schon, ich fand es bemerkenswert, dass es erzählt, aber also dass das passiert, das ist nicht okay.
Dann hören wir mal kurz rein, für alle, die es nicht gehört haben. Das war 10:30.
Na sicher, es gibt sehr viele schöne Seiten, auch Genugtuungen in der Politik, auch Enttäuschungen. Es gibt auch Wertschätzung, es gibt aber auch die andere Seite, die sich jetzt noch einmal nach der Pandemie verändert hat. So etwas vom Schlimmsten, das ich erlebt habe, war im letzten Jahr, als ich den Kollegen Franz Locher besucht habe. Ich habe gesagt, ich komme mal ihm auf seinem Hof besuchen, mal schauen, wie er dort lebt. Und da habe ich meine 2 Enkelkinder mitgenommen, und dann sind wir hoch zu einem toten Kirchel im Sarntal. Dann ist ein relativ junger Bursche noch aus der Kapelle gekommen, so vielleicht Mitte, hoch 30. Und dann, als er uns gesehen hat, hat er gesagt, jetzt erkenne ich euch erst. Und dann ist losgegangen. Wir sollten uns schämen, dass wir uns noch getrauen, unter die Leute zu gehen. Also unglaublich. Mir selber hätte es ja nicht so viel ausgemacht, weil die Haut ist inzwischen schon so dick geworden, dass man solche Dinge auch imstande ist auszuhalten. Aber ich hatte die 2 Enkelkinder mit. Die haben mit großen Augen geschaut, und da werden sie vielleicht gedacht, was ist in Europa für Verbrecher, dass er jetzt so beschimpft wird. Also, dass man mittlerweile da auch Angst haben muss, mit den Enkelkindern unter die Menschen zu gehen, dass man so jemand erwischt, der auf so eine Art und Weise dich beschimpft vor deinen Enkelkindern, das ist schon heftig. Und das hat mir sehr weh getan, muss ich sagen.
Ja, das war die Stelle, von der du gesprochen hast, und es ist wirklich so, wie du sagst, Wie mit Politikern, Politikerinnen heutzutage umgegangen wird, wie über sie gesprochen wird, ist schon, hat mittlerweile ein Niveau erreicht, das einfach nicht mehr respektvoll ist.
Ja, so. Und es verlässt auch den Social Media Raum, wie wir an diesem Beispiel sehen. Also eins kann man ja sagen, also das, was auf Social Media passiert, ist natürlich auch nicht okay, aber da ist es dann halt wirklich im, unter Anführungszeichen, Realleben. Mhm. Also es ist halt nicht im Digitalen, sondern im Analogen und das vor kleinen Kindern. Ich weiß nicht, ob das was das soll, aber Alexandra, weil ich davor Gift für die Stimmung gesagt habe und du sagst, es ist heutzutage so, ich glaube, das ist jetzt vor einigen Jahren war das schon so, also es gibt ein Interview, das hast du vor nicht allzu langer Zeit geführt mit der ehemaligen Landesrätin Sabina Kassler-Damur, die hatte ja, erzählt sie dir, eine Zeit lang eine Mappe mit der Aufschrift Gift, wo sie alle Mails wahrscheinlich abgeheftet und schreiben Briefe. Und Briefe, die sie bekommen, abgeheftet hat, also wo der Ton wohl wahrscheinlich nicht okay war. Und das hat sie längere Zeit, glaube ich, gehabt, bis dann irgendwann eine Mitarbeiterin
meinte, schmeiß das weg, das tut dir nicht gut. Ja. So, weg mit dem.
Ich verstehe das, also das kann ich gut
und
verstehen.
Das, weil du das ansprichst, das haben ja solche Episoden erzählen einige Politikerinnen und Politiker, manchmal vor dem Mikro, andere hinter dem Mikro, zum Beispiel Landesrat Achammer hat auch sowas erwähnt, vor allem während der Corona-Pandemie, wo er wirklich am Punkt war zu denken, so kann ich nicht weitermachen in diesem Job. Mhm. Das begegnet man immer wieder.
Ja,
aber es hängt natürlich, du hast das angesprochen, ein bisschen auch immer darauf an, wer erzählt es wie, wo man schon ein bisschen oft einordnen muss, eben wie authentisch unter Anführungszeichen ist das.
Hast du das Gefühl, dass die Gäste, dass deine Gäste dich versuchen, aufs Glatteis zu führen und dir Geschichten aufdrücken?
Südtirol ist ja ein kleines Land und man kennt irgendwann die gewissen Protagonisten, vor allem wenn man politische Berichterstattung macht, hat man mehr oder weniger immer mit den gleichen zu tun und irgendwann weiß man ja, und wie die sprechen und was sie sagen. Und ich habe zumindest gelernt, bei gewissen Passagen öfters nachzufragen, um wirklich, die mich vielleicht vor einigen Jahren noch einfach beeindruckt hätten, Anekdoten oder Geschichten, wo ich jetzt aber öfter nachfrage, um zu testen, wie weit geht die Geschichte ins Detail hinein.
Und da
merkt man dann schon, ist die jetzt erfunden oder ist die zusammengebaut?
Mhm. Ja. Darf ich dir eine Frage da stellen?
Gerne.
Wie bereitest du dich denn auf deine Gäste vor?
Das hat sich geändert. Am Anfang habe ich wirklich, gut, das mache ich jetzt immer noch, Dossiers angelegt, wo ich alles, was ich irgendwie finde, aus unserem Archiv, aus anderen Archiven, was jemals über sie geschrieben worden ist, irgendwie zusammentrage und mir das durchlese, um ein bisschen über die Jahre einen Eindruck zu bekommen nochmal. Dann lasse ich das mal sitzen und versuche aus diesem ganzen Material mir auf die Schnelle ein paar Fragen zusammenzustellen und mir dann aber auch immer vor Augen zu halten, was geht es mir eigentlich, was will ich denn mit diesem Podcast? Und da einige Fragen wiederholen sich auch in den Gesprächen, die kommen immer wieder vor. Und hängt ein bisschen vom politischen Hintergrund, von der politischen Aktivität ab, wie ich da einsteige, ist das Gemeinde, ist das Land. Also ein bisschen so eine Mischung dann zwischen politischen Fragen, persönlichen Fragen und da wirklich auf die einzelnen Personen einzugehen. Und persönlich weiß man oft nicht so viel, obwohl man glaubt, jemanden zu kennen. Und da muss man sich dann, ist die Vorbereitung noch mal ein bisschen andermal mit jemandem sprechen über die Person. Also die Vorbereitung ist schon ein bisschen...
Das ist viel Aufwand.
Aufwendig. Mhm. Ich habe aber mittlerweile gelernt, da ein bisschen nachlässiger zu sein, weil ich gemerkt habe, es tut dem Gespräch gut, wenn man das Gespräch laufen lässt und nicht zu sehr immer an seinem Skript hängt. Also ich weiß die gewissen Themen, die ich abarbeiten will oder abfragen will. Am Anfang war ich noch sehr viel mehr auf meine Fragen, die vorbereiteten Fragen fixiert. Aber da lässt man dann oft wenig Raum für Neues, was entstehen könnte. Die nächste Folge, André.
Folge Nummer 17. Verena Frey.
Das war erst vor kurzem. Die Gemeinderätin aus Gargazon und die Bürochefin der Südtiroler Grünen.
Genau.
Warum?
Weil ich Verena seit bald 20 Jahren kenne. Wir waren beide in der Südtiroler Hochschülerinnenschaft engagiert und haben uns damals wie heute ganz gut verstanden. Man kann mit Verena wunderbar 2, vielleicht sogar 3 Bier trinken und mit ihr, nennen wir mal, das lokale Zeitgeschehen kritisch kommentieren. Ich wusste, dass sie vor dem Podcast nervös war und habe versucht, ihre Nervosität nochmals zu steigern.
Ja, bravo, danke.
Ja, gerne. Und war dann neugierig, wie sie das macht und was sie sagt. Verena ist ein reflektierter Mensch, aber auch jemand, der sehr outspoken ist, also der sehr direkt ist in ihrer Sprache. Und ich wollte wissen, wie sie das macht. Und das war das eine, sozusagen der persönliche Bezug, aber gleichzeitig, du hast ja mit ihr nicht nur einen Podcast gemacht, du hast sie ja über ein Jahr begleitet genau, und daraus einen längeren Artikel geschrieben.
Deswegen hatte ich dann auch die Idee, sie auch in den Podcast einzuladen. Ja. Und weil du sagst, sie war nervös, das war interessant. Ich dachte mir, weil ich ja schon ein Jahr mit ihr immer in Kontakt war und uns oft getroffen haben, dass sie wahrscheinlich wo sie eigentlich relativ rasch zusagen würde.
Hat sie gezögert?
Hat sie gezögert.
Das passt eigentlich nicht zu ihr.
Und hat dann gemeint, sie dachte da an ihre Ex-Co-Vorsitzende, Elli de Musner, die auch schon im Podcast war. Und die hatte sie im Ohr, als sie darüber reflektierte, ob sie kommen sollte oder nicht. Und Elli de sagt immer, ein Mann sagt gleich zu, aber wir Frauen müssen ständig zögern. So, und da hat sie sich das in Erinnerung gerufen und gesagt, ja stimmt, ich sag zu,
Punkt. Ich habe auch gleich zugesagt.
Ja, du bist ein Mann.
Ich habe die Folge mit Verena auch deswegen ausgesucht, weil ich es spannend finde, über Politik in den Gemeinden zu lesen oder darüber zu berichten. Verena Frey ist ja Mitglied des Gemeinderates von Gargazon. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist sie die einzige Oppositionelle. Und ich finde das total interessant, spannend, was passiert, worüber spricht man.
André, ich habe jetzt zu früh eingeblendet, das ist jetzt meine Schuld. Kurz. Stoppen
noch worüber mal. Spricht man? Gibt es welche Konfliktlinien gibt es? Welche Formen der Zusammenarbeit? Sie arbeitet, glaube ich, mit einer SVP-Referentin eng zusammen. Und das ist schon interessant. Also die Erzählung, die sie da oder das Gespräch, das ihr geführt habt, das gibt einfach einen schönen Einblick in diese politische Keimzelle, Gemeinde, die unterschiedlichen Charakteren, die es da gibt. Wie man zusammenarbeiten kann. Und man merkt, wie viel Arbeit Gemeindepolitik macht. Ja.
Und was mich beeindruckt hat bei Verena, ich wusste ja nicht, als ich das Projekt mit ihr gestartet habe, vielleicht ist sie nach einem Monat schon frustriert, vielleicht ist es schwierig im Gemeinde, das wusste ich alles nicht. Aber im Laufe dieses Jahres, da bin ich selbst richtig begeistert geworden von Gemeindepolitik. Vielleicht durch ihre Art, weil ja auch was weitergegangen ist, weil ich glaube, sie haben ganz ein gutes Auskommen. Ich meine, sie ist die einzige Oppositionelle in diesem Gemeinderat. Dorf, grün, das erste Mal grün. Aber sie hat da, glaube ich, auch menschlich einen guten Zugang zu einigen gefunden und einiges erreicht. Und das hat mich selbst so begeistert. Als einfache Gemeinderätin, du kannst was erreichen.
Du nicht für die Welt, aber für Gargazon.
Genau. Und dasselbe Erlebnis hatte ich mit der ehemaligen Bürgermeisterin von Montan, Monika Delva-Hilber, die auch hier war, mit der ich davor schon mal eine Geschichte gemacht hatte, die als Gemeinderätin angefangen hat und die dasselbe gesagt hat. Wenn man wirklich will, wenn man einen guten Zugang sucht, du kannst was für deine Gemeinde erreichen. Ist viel Arbeit, ist mühsam, aber es geht. Und da dachte ich mir, das wäre doch toll, wenn man es schafft, auch mit so einem Podcast, so ein bisschen die Lust an Gemeindepolitik zu schaffen. So.
Und du hast eine Mission.
Eine Mission habe ich nicht, nein, aber macht Freude. So. Ich würde jetzt sagen, wenn ich es schaffe, die Verena herauszuholen mit diesem Zitat, das du mitgebracht hast, das ist relativ gleich am Anfang, dann hören wir da noch mal rein. So. Aber haben Sie das Gefühl nach diesem ersten Jahr, dass man durchaus auch als, ich setze jetzt unter Anführungszeichen, einfache Gemeinderätin, die nicht der Mehrheit angehört, der politischen, auch was bewegen kann, dass man, wenn man aktiv ist, da auch mitreden kann? Ein gewichtiges Wörtchen.
Ja, finde ich schon. Also ich weiß schon, dass die Anträge, die ich bringe, vielleicht jetzt nicht die Welt verändern, aber schon Gargazon in eine Richtung lenken, die für mich eine lebenswertere und auch eine menschlichere ist. Also vor allem diese menschliche Ebene finde ich sehr wichtig, da so Gemeinden oft verwaltet werden, wo eben geschaut wird, okay, wir müssen schauen, dass alles funktioniert, dass die Straßen in Ordnung sind, dass das der Müll gut funktioniert und dass einfach alles funktioniert. Und ich glaube, dass eine Gemeinde durchaus mehr leisten kann.
Du hast ja auch viel mit Politikerinnen zu tun, schreibst auch oft über Politik. Welche politische Floskel kannst du nicht mehr hören?
wir müssen das besser kommunizieren. Das ertrage ich nicht mehr. Also da kriege ich
Warum genau erträgst du das nicht Probleme. Mehr?
Ja, dann kommuniziere halt richtig. Ne? Aber, ja. Oder kommuniziere, aber das ist so
viel
ein,
auf die Kommunikation geschoben, das stimmt.
Ja, das ist so ein Entschuldigungssatz, wenn irgendwas nicht funktioniert hat oder wenn es nach Wahlen, also wenn Wahlen nicht gut gelaufen sind und ich ertrage diesen Satz nicht mehr. Genauso irgendwie wie den Satz, wenn die Leute sagen, ja, ich mache meine Arbeit, aber ich kann sie eben nicht so gut verkaufen, ich kann das nicht mehr.
Das sagen die Grünen immer.
Bitte?
Das sagen die Grünen immer.
Ah ja, das sagen alle irgendwie dabei, sind alle auf Social Media dabei, haben alle bald ihren eigenen Podcast, ihre eigene, schreiben ihre Pressemitteilung. Also das ist schon ein Entschuldigungssatz, den ich nicht mehr hören kann. Genauso wie den Satz, nach Wahlen der eigentliche Verliererin ist die Wahlbeteiligung. Das kann ich auch nicht mehr ertragen. Das höre ich jetzt seit über 20 Jahren. Ich will es nicht mehr hören, also macht
Dann
was.
Dann tut mal was dafür, ja, dass sie wieder nach oben geht, die Wahlbeteiligung. Ja. Welche Politiker sind in dem Sinne für dich schwer zu interviewen oder schwere Gespräche mit denen zu führen?
Bezug auf?
Ja, insgesamt, weil wir von Floskeln sprechen und viele Politiker, das merkt man, je länger sie drin sind, dann neigen sie schon dazu, wirklich Politikese zu sprechen, wie man im Italienischen sagt. Welcher Typ von Politiker, oder du kannst ja auch gerne beim Namen nennen, sind für dich schwer zu greifen, auch gerade in Interviews? Du hast ja auch einige mit, ich denke jetzt an die Nordtiroler und Trentiner, Landeshauptmänner hast du ja auch interviewt im Laufe dieses und letztes Jahres. Das ist nochmal eine andere Ebene.
Wenn wir das Beispiel hernehmen, dann kann ich sagen, dass das Interview mit Maurizio Fogatti, dem Landeshauptmann vom Trentino, angenehmer war, weil ein bisschen Kante gezeigt hat, während der Landeshauptmann von Tirol von allen drei Eurege-Landeshauptleuten zwar das tollste und größte und schönste Büro hat, aber er war in seinem Interview Antworten flach. Es war wirklich viel Politikese. Und je mehr Politikerinnen und Politiker reden, ohne ein Komma zu machen, umso schwieriger wird es.
Wie schaut denn das Büro aus? Schöner als das von unserem Landeshauptmann.
Ja, das habe ich auch geschrieben. Wir haben zwar den größeren Landeshauptmann. Entschuldigung. Ich weiß jetzt nicht, wer größer ist. Ich glaube, sie sind beide gleich groß. Aber wir haben zwar den größeren Landeshaushalt. Das war ja gerade Nachtragshaushalt. Also bei 11 Milliarden sind sie jetzt, glaube ich, mittlerweile. Und ist ein doch größeren Landeshaushalt als das Bundesland Tirol. Aber das Büro, das haben Sie das Schönere. Das ist so fast schon ein kleiner Ballsaal, sehr schön renoviert, sehr schön eingerichtet.
Kann man sich darin verirren fast? Ich war nicht drin.
Man findet schon wieder raus.
Okay, das ist gut, weil rausfinden muss man aus der Politik nämlich auch. Das ist gar nicht so einfach.
Man muss aber die Politik auch in die Politik reinfinden. Deswegen eine Frage an dich. Ich verstehe nicht, ob die Überleitung Sinn macht, aber was mich interessieren würde: Wie reagieren denn die Leute auf deine Einladung? Du hast mir davor erzählt, Verena Frey hat so kurz gezögert. Wie reagieren
die? Ja, ich habe auch gesagt, ich darf kurz nachdenken. Das sage ich meistens dazu.
Aber wie reagieren denn deine Gäste auf die Einladung? Sagen die?
Also interessanterweise gut, muss ich sagen. Also ich habe noch nie einen Korb bekommen im Sinne von, da will ich nicht in dieses Format. So, wenn bis jetzt etwas nicht zustande gekommen ist, was auch passiert ist, dann eher aus organisatorischen und terminlichen Gründen oder dass jemand gesagt, ja, ich habe jetzt zu viel Stress für das nächste Monat nicht, ein anderes Mal aber gerne. Also eher aus diesen Gründen gewisse Absagen oder dass etwas nicht zustande gekommen ist, dann kann man jetzt sich immer noch denken, ist das wirklich der Grund? Ansonsten mache ich das ja so, dass ich den meisten nochmal ein paar Proben zuschicke und auch ganz klar sage, es macht nur Sinn, dass sie die Einladung annehmen, wenn sie Zeit mitbringen, wenn sie bereit sind, auch auf persönliche Fragen vielleicht mal ein bisschen einzugehen und nicht den üblichen Politik-Sprech von sich geben, der interessiert mich nicht, der wird natürlich immer irgendwo drinnen sein. Aber dass von Anfang an klar ist, dass das jetzt nicht so das schnelle Interview zwischen irgendwelchen anderen Terminen ist.
Und wer war für dich bisher der schwierigste Interviewpartner? In?
Ja, eine schwierige Frage, weil...
Sie können das nicht sehen, aber Alexandra Aschbacher
denkt nach. Dadurch, dass ich diesen Podcast ja selbst produziere, das heißt technisch, ich schneide ihn, ich bringe ihn dann so den letzten Schliff, muss ich unterscheiden zwischen, wer ist schwierig im Schnitt?
Ich verstehe. Mhm.
Wer ist schwierig einfach vom Sprechen? Jeder macht mal macht irgendwelche Übergänge. Wo ich mir wirklich die Zähne ausgebissen habe, vielleicht weil er einer meiner ersten Gäste war und ich technisch noch nicht so fit war. Das war sicher Senator Meinhard Dornwalder. Also nicht, was er gesagt hat und wie das Interview war, sondern einfach danach im Schnitt.
Träumst du dann von denen nach dem Schnitt?
Nein. Ich habe noch nie von einem Politiker oder einer Politikerin geträumt. Die schwierigste von der Länge des Gesprächs, weil wir uns in der Zeit auch vertan haben, das passiert öfters, nicht nur mir, aber auch den Gästinnen, das war Waltraud Deeg. Und der schwierigste Partner, dann mache ich so ein bisschen die Bereiche durch, im Öffnen, sich öffnen, das war wahrscheinlich Roland Stauder, der freiheitlichen Obmann.
Warum?
Ich habe mich da schwer getan. Es war ein gutes Gespräch, ein sehr interessantes, wie ich finde, auch hat einige Dinge gesagt, die man sonst so nicht hört im Medienalltag oder Politikalltag. Und er ist dann doch ein bisschen der zurückhaltendere Typ, was ja auch okay ist.
Und ja, aber für uns ist es schwierig.
Da merkt man dann, aber es war okay, aber nur weil du fragst.
Ja, klar.
Du wolltest eine Zwischenfrage stellen davor. Ich habe dich, du hast...
Ja. Na, bei Waltraud Deeg, Waltraud Deeg genannt. Sie ist nämlich mein Beispiel Nummer 3.
Mhm, schön.
Podcast Warum? Nummer 14.
Hat dich da was beeindruckt oder verschreckt? Oder?
Na, es hat mich überrascht. Mhm. Mich hat das Interview mit Waltraud Deeg ist für mich tatsächlich die größte Überraschung. Ich weiß, dass Frau Deeg zuhören wird. Sie ist eine...
Grüße gehen raus.
Bitte?
Grüße gehen raus.
Grüße gehen raus. Und deswegen bin ich trotzdem so ehrlich zu sagen, ich wollte den Podcast mit Frau Deeg eigentlich nicht anhören, weil ich weiß, dass Frau Deeg mit dem Reden nicht aufhören kann.
Ist auch wahrscheinlich der längste.
Ja, und sie hat mir, ich hatte mit ihr ein Gespräch kurz nach der Aufnahme, für einen anderen Artikel, und sie meinte damals zu mir, ich habe mit Frau Aschbacher ausgemacht, dass da nicht geschnitten wird. Mhm. Stimmt das?
Das stimmt in dem Sinne, das habe ich mit ihr auch vereinbart. Ich glaube, sie war die Einzige, die das so direkt gefragt hat. Oder vielleicht waren noch andere, aber so, wo ich es jetzt in Erinnerung habe, wo ich zu ihr gesagt habe, inhaltlich wird nichts geschnitten. Mhm. Ich schneide nur, damit es schöner wird. Also im Sinne von Wiederholungen kommen raus, die keinen Sinn machen, weil eben aufgrund der Länge. Und Politiker wiederholen sich gerne.
Also rein für die Ästhetik. Mal.
Genau, also ich mache uns beide schöner.
Ja.
Von der Stimme und vom Klang her.
Okay.
Inhaltlich nichts. Ja. Außer jemand sagt mir innerhalb von einem Tag, bitte schneide das irgendwie raus, das ist mir doch nicht recht. Ja. Frau Deeg, muss ich dazu sagen, am Ende des Gesprächs meinte sie dann, sie können das alles verwenden, wenn sie bei gewissen Stellen, wo es persönlich geworden ist, wenn sie nicht drauflassen wollen, auch okay, aber sonst freie Hand.
Und gerade das hat mich beeindruckt. Wie gesagt, war mir nicht sicher, ob ich es anhören will, weil ich mir gedacht habe, ja, das könnte eben ziemlich lang werden. Und tatsächlich sagt sie ja im Gespräch mit dir nicht nur einmal, darf ich eine Klammer aufmachen? Mhm. Ich habe mir aber tatsächlich zur Vorbereitung auf unser heutiges Treffen den Podcast angehört, und zwar auf einer Wanderung, auf einer Dienstwanderung.
Die fast 2 Stunden gedauert hat.
Bitte?
Die wahrscheinlich fast 2 Stunden gedauert hat, so lange
der
Podcast.
Die im Aufstieg länger als 2,5 Stunden gedauert hat.
Ja, aber dann hast du eine gute Folge ausgewählt, weil ich würde, wenn jemand auf den Berg geht und einen Podcast hören möchte, würde ich fast die Deeg-Folge, weil sie auch sehr viel über Berge spricht.
Ja, weil sie gerne auf den Berg geht.
Ja, und da auch, finde ich, einige interessante Dinge gesagt hat, persönlich, die ich nicht so gedacht hätte von ihr.
Ja. Mich hat der Podcast beeindruckt. Mhm. Mich hat der Podcast beeindruckt inhaltlich. Ich glaube, es ist aus meiner Sicht auch genau das, was du möchtest, nämlich eine Mischung aus über Politik sprechen, über Privates sprechen, über darüber sprechen, was Politik mit einem Menschen, mit einem Politiker macht. Und das hört man sehr, sehr gut in dieser Folge. Da hat man, etwa wenn es um die Frage geht, ob sie Landeshauptfrau werden möchte, gibt sie keine Antwort. Und du bist dann genervt und sie ist ein bisschen genervt, und das Interview bekommt dann einen ganz knackigen Ton, und es geht vom Tiefprivaten ins Tiefpolitische in wenigen Minuten. Das hat mir sehr gut gefallen. Beeindruckt hat mich natürlich vor allem ihre privaten Aussagen über den Tod ihrer Eltern, gerade über den Tod ihrer Mutter. Sie weint dann auch in der Aufnahme. Da muss man, glaube ich, immer aufpassen, wie nah darf man jemandem kommen oder nicht. Aber Du hast mit Frau Deeg alles besprochen, was es dazu zu besprechen gibt. Mich hat diese Passage bewegt. Ich habe, wenn auch zeitversetzt, Ähnliches erlebt wie Frau Deeg, und ich habe von Frau Deeg Sätze gehört, die ich selber sagen musste. Und diese Passage zeigt einfach eindrücklich, Leute, wir sind alles Menschen, unabhängig davon, welche Rolle wir einnehmen. Hat mich sehr beeindruckt. Ich konnte mich dann auch wieder über Frau Deeg ärgern, über einige ihrer Aussagen. Zum also man Beispiel? Bekommt dann hast auch wieder Distanz.
Hast du noch wieder etwas im Kopf, worüber du dich geärgert hast?
Ich glaube, Frau Deeg sagt, sie kann sich nicht so gut verkaufen und das wäre wichtig in der Politik.
Ehrlich, hat sie das gesagt?
Ich hätte das so, sie erklärt jedenfalls, sie setzt sich immer sehr intensiv mit Themen auseinander, denke ich mir, ja, hoffentlich ist auch ihre Aufgabe. Es klingt manchmal etwas staatstragend alles, das nicht nur bei ihr, muss man sagen, aber es war jetzt die letzte oder vorletzte Folge, die ich gehört habe, es ist alles ein bisschen sehr staatstragend und ich glaube schon, dass auch sie sagt, dass sie vielleicht nicht immer sich so ganz gut
medial,
verkaufen kann.
Schwierigkeiten mit Medien hat, die das entsprechend rüberbringen, was sie so rüberbringen will. Wir hören mal kurz rein in die Folge von Frau Deeg.
Was war Ihre schwierigste Grenzerfahrung?
Am Berg?
Ja, es kam vielleicht auch grundsätzlich.
Die schlimmste Situation war am Turnbett meiner Mutter. Das war sicher eine emotionale und überhaupt schlimmste, also nein, es war nicht eine schlimme Erfahrung, aber es war das in einem Alter, wo man, also ich war 15, ich bin dann voll weiser gewesen. Also diese Zeit, das war schon schwierig.
Und wie haben Sie sie gemeistert?
Ach Gott, da kommen mir heute noch die Tränen. Also ich habe geschlottert, wirklich gezittert. Sie müssen sich vorstellen, 6 in der Früh, du wirst geweckt, bist in auf Nacht heimgegangen, der Arzt hat dir gesagt, wie die Situation ist, aber da, du bist nicht vorbereitet. Also du bist in dem Alter nicht vorbereitet, du bist auf diese Erfahrung, glaube ich, selten vorbereitet.
Nie vorbereitet, du bist nie vorbereitet.
Nein, vielleicht auch nie. Du fährst ins Krankenhaus, du weißt auch nicht, wie die Situation sein wird und du zitterst wirklich, wie ist Laub. Dann kommst du ins Zimmer und die Mama war noch ansprechbar, aber sie hat auch noch alles mitgekriegt. Und es hat dann so 1,5 Stunden gedauert. Ich habe die Angst vom Tod eigentlich verloren, gell? Also, weil es dann ein ruhiges Sterben war, aber ich habe gesehen, sie hängt noch. Sie hat gewusst, sie lässt ihre Tochter zurück und sie wollte nicht gehen.
Ne? Aber sie hat es geschafft,
ja,
zu gehen, obwohl sie bei ihr war.
Und ich habe dann gesagt, Mama, du kannst gehen.
Das schafft nicht jeder, zu gehen, wo die Leben rundherum sind.
Da habe ich dann gesagt, du kannst bitte gehen, weil kriegt das hin. Mhm.
Und sie haben es hinbekommen.
Weiß aber ich nicht. Ist, ja, aber natürlich, muss sagen, dieses Loch fühlt sich nicht wirklich immer.
Ja, das sind dann schon immer so Momente. Und ich muss sagen, es war nicht nur Frau Deeg so, ist mir schon bei einigen Aufnahmen passiert, wo man doch persönlich also auf eine Ebene kommt, wo ich merke, wo es für einige schwierig wird und wo ich selbst dann oft überrascht bin in der Situation, weil man damit auch nicht rechnet und wo man dann irgendwo den Ton finden muss, dass jemand doch Lust hat, da weiterzumachen, ohne dass man ja jetzt so auf irgendwie so Effekttascherei oder irgendwie sowas will man ja nicht.
Definitiv.
Und ich bin immer sehr dankbar für diese Momente, weil sie nicht selbstverständlich sind, aber es ist immer eine Gratwanderung, weil man ja doch wieder ins Politische muss.
Absolut. Aber hast du das Gefühl, deine Gesprächspartnerinnen verändern sich während des Gesprächs?
Zum Großteil behaupte ich jetzt mal schon. Aufgrund der Zeit. Und das ist ein Punkt, den ich auch immer nenne, wenn jemand sagt, ja, interessant, aber viel zu lang, Alexandra. Mach die doch kürzer, mir ist das zu lang. Am Anfang habe ich mich da wirklich treiben lassen. Weil ich muss das in einer Stunde hineinkriegen, ich muss da kürzen und hineinkriegen. Und irgendwann dachte ich mir, weißt du was, ich mache das jetzt so, wie die Gesprächssituation ist. Wie es läuft. Ich lasse mich von mir selbst nicht treiben. Wenn das jemandem zu lang ist, okay, verstehe ich. Man kann aber einen Podcast in 3 Stücken anhören.
Ja, man kann Auto fahren, danach putzen und dann
Garten. Mache ich auch oft bei den Langen. Ich bin ja Fan von Alles gesagt, der Zeit.
Oh, aber oh Gott, das schaffe ich auch. 16 Stunden.
Ja, da längst du bist 9 Stunden.
Bitte nicht.
Und wo ich aber gemerkt habe, und das sage ich immer dazu, bitte nimm Zeit mit.
Ja.
Eine Stunde ist zu kurz, also am besten 2 Stunden einfach einplanen, sodass man selbst nicht hektisch ist.
Ich glaube, das ist aber für die Leute, die du einlädst, auch erholsam. Also die Freunde, sie sagen ja immer, Politiker sagen ja immer, sie müssen auf komplexe Fragen kurze Antworten geben. Bei dir haben sie aber Zeit.
Deswegen hat die Frau Deeck immer gesagt, darf ich die große Klammer öffnen?
Darf ich eine Klammer aufmachen?
Weil das machen zum Beispiel immer die von Alles gesagt, dass die Frau Deeck ja auch hört, den Podcast. Da wird immer gesagt, ich mache jetzt mal die kleine Klammer auf oder die große Klammer. Oder wollen Sie die kurze Antwort oder die lange Antwort?
Aber wie schaffst du es dann, in diesen Situationen Distanz zu bewahren und nicht zur Therapeutin zu werden?
Indem ich mir dann schon in Erinnerung rufe, okay, Alexandra, warum sitzen wir hier und wohin soll das Ganze führen? So, ich bin keine Psychologin, ich bin Journalistin. Dann kann man das manchmal ein bisschen vermischen, aber schon immer zu wissen, okay, habe ich das, worum es mir eigentlich hier geht? Ich bin keine Therapeutin, da müssen Sie zu jemand anderem gehen. Du sagst ja auch immer, es ist viel zu long. So,
nicht immer.
Nicht immer.
Manchmal ist vielleicht ein bisschen lang.
Und warum und so? Dieser Podcast, Alles gesagt von der Zeit, ich weiß, das sind nicht alle Fans davon, mich hat überrascht, ich habe irgendwann mal ein Interview von diesen beiden Hosts gehört, also von den zwei Zeitjournalisten, die die Idee dahinter erklärten und warum sie das so machen, wie sie es machen. Und das haben sie irgendwann mal bei einem Bier, am Feierabend, wie meistens die Idee
entweder
beim Kaffee oder beim Bier in einer Bar entstehen bei Journalisten. Ja, ja. Und die haben erzählt, wie sie sich sie waren frustriert. Nie ist Zeit für Gespräche, immer muss man auf die Uhr schauen, jeder ist gehetzt, nach einer Stunde muss jeder schon wieder raus. Und es ist nie der Raum da, mal die zweite Zwischenfrage zu stellen, die vielleicht nichts mit dem Thema zu tun hat, aber die einfach interessant wäre, so. Und dann hat sich das so entwickelt, dieses Format, wo sie gesagt haben, schauen wir einfach mal, du, andere, entscheidest, wann wir jetzt Schluss machen. So. Und das hat mir rein journalistisch gut gefallen.
War das dann die Motivation für dich, diesen Podcast
nein,
zu machen?
Nein, das war nicht die Motivation. Die Motivation, sowas zu machen, geht sicher schon 15 Jahre zurück.
Hui.
Mhm. Und zwar bin ich auf ein Buch gestoßen, das habe ich seit 2012. Von, vielleicht sagt dir der Name was, Herlinde Kölbl. Er ist eine Fotografin, deutsche Fotografin und auch Journalistin, aber vor allem Fotografin. Und die hat ein Buch gemacht, eine so quasi Langzeitstudie. Ich muss jetzt schauen, wie das genau heißt. Spuren der Macht heißt das.
Ja, ja,
die Verwandlung
ja.
des Menschen durch das Amt. Langzeitstudie, über 8 Jahre lang hat sie deutsche Persönlichkeiten, nicht nur Politikerinnen, begleitet. Mhm. 8 Jahre, immer einmal im Jahr, fotografisch.
Toll.
Aber auch mit Interviews. Merkel, Schröder, Fischer, aber auch Wirtschaftsmenschen. Und dieses Buch, das wirklich, da lese ich da immer wieder drin, das hat mich so fasziniert und irgendwann will ich sowas auch in Südtirol machen. Und habe dann 2022 mit Brigitte Fopp ein Interview gemacht, als sie das erste Mal die beliebteste Politikerin wurde von der Südtirol Wirtschaftszeitung. Und ich sie fragte, machen wir ein Interview, wo du aber bereit bist, ein bisschen mehr zu erzählen wie über dich. So. Und das hat gut funktioniert.
Das war der Startpunkt.
Und dann habe ich ein paar andere Interviews in diesem Stil geführt.
Sven Knoll,
Uli Maier, Maria Kunzer, Thomas Wiedmann. Irgendwann war Landtagswahl und dann habe ich dieses Format abgesetzt, weil es keinen Sinn mehr macht. Aber die Idee, irgendwie das weiterzumachen, dann ist mir das mit dem Podcast so in den Sinn gekommen.
Schön.
Ja. Und seitdem experimentiere ich da rum. André, welche Frage sollte man den Politikern öfters stellen?
Die du stellst am Beginn jedes Interviews. Wie geht's Ihnen?
Echt?
Ja.
Warum kommst du jetzt auf diese Frage?
Weil es die richtige Frage für den Beginn des Gesprächs ist.
Interessant, dass du das überrascht mich jetzt. Ich habe so die Angewohnheit, das immer zu fragen.
Ich auch.
Und früher haben Politikerinnen irgendwann zu mir gesagt, Frau Aschbacher, wieso fragen Sie das? Und ich sage, weil es mich interessiert. Und wenn Sie nur flusselhaft antworten, dann können wir gleich weitermachen. Das interessiert mich nicht.
Ist egal.
Und da habe ich gedacht, wieso fragen die mich, wieso ich das frage?
Die meisten sagen, es geht mir gut.
Ja.
Habe ich heute auch gesagt.
Ja, aber ich frage dann ja, warum?
Warum, ja. Das ist vielleicht die gemeine Frage. Wie geht's Ihnen und wenn ja, warum?
Ja, aber, gemein. Aber das ist eben, was ich davor meinte, mit vielleicht nochmal dreimal nachfragen. Mhm. Und manche sagen auch, ja, zurzeit Brigitte Vogtbar zum Beispiel sagte das in ihrem Podcast, mir geht's zurzeit nicht so gut, wenn ich auf die Gesamtlage der Welt schaue, auch im kleineren Rahmen und hat das ein bisschen, und das habe ich ja auch abgenommen.
Glaubt eben, ich wollte gerade fragen, war das
authentisch? Das war glaubwürdig, ja. André, wir haben jetzt auch viele andere Folgen angesprochen, die sich die Zuhörerinnen und Zuhörer ja gerne raussuchen können in den Sommerwochen. Wenn jemand, am Berg habe ich schon gesagt, ich würde dich empfehlen, wen würdest du empfehlen für eine Bergtour?
Ich kann keine Empfehlung abgeben.
Echt?
Klicken Sie sich durch.
Strand?
Hören Sie sich durch. Ich kann Podcasts nur hören, wenn ich oder das Auto in Bewegung sind. Ich könnte niemals im Bett liegen und einen Podcast hören, das geht nicht.
Ehrlich?
Ja, also oder am Strand liegen oder am See liegen, das geht nicht. Ich muss
vielleicht bei mir bewegen. Ist das der einzige Moment, wo ich sie hören kann. Weil ich am See würde ich Elli de Musner empfehlen.
Ah, ja.
Sie hat eine angenehme Stimme und sie ist auch ein sehr optimistischer.
Würdest du einschlafen?
Nein, aber sie ist auch sehr humorvoll und spricht auch viel über Tourismus und Südtirol als Land. Und
wo hört man Andreas Leiter-Rieber an?
Andreas Leiter-Rieber? Beim Autofahren vielleicht?
Warum?
Beim Autofahren höre ich es, aber ich bin in Gedanken ja doch auch beim Autofahren.
Hoffentlich.
Also nur, Leiter-Rieber, nur so zu hören, glaube ich, wäre eine Überforderung für viele.
Why?
Weil er doch einige sehr interessante, wichtige Themen bringt, aber vielleicht auch für manche zu schwer. Weißt du, wie ich meine? So Demokratie, die Landtagsarbeit,
er war auch Gesetzgebungsausschüsse.
Und ich weiß aus vielen Gesprächen mit ihm, dass ihm das ja wirklich sehr am Herzen liegt.
Ja, stimmt. Ja.
Also er hat das wirklich sehr verinnerlicht. Das gehört zu ihm. Aber ich glaube, so für eine Lucka-Flockig ist das nicht. Obwohl es so nach hinten hinaus werden noch ein paar andere interessante Themen, wie die Schützen und seine Trachten.
Ja, aber er ist weniger privat auch.
Ja, am Ende ein bisschen seine Familiengeschichte auch interessant.
Stimmt doch.
Also vom Hof, der Nachzügler und die ganze Geschichte, die in seiner Familie sehr präsent ist, weil er eben ein Nachzügler ist. Und das ist schon sehr interessant. Ja, Andreas Leiter-Rieber. André, wir kommen zum Ende. Willst du noch etwas von mir wissen?
Auf die Frage war ich nicht vorbereitet. Doch, natürlich will ich was von dir wissen. Wen willst du denn unbedingt als Nächste auf der Couch haben?
Ja, dich habe ich jetzt schon.
Na, ich sitze aber auch nicht auf der Couch, sondern hier am Stehtisch.
Ja, aber die Couch habe ich nicht mal so. Also ich würde sehr gerne, vielleicht hört er sie zu, ich habe noch nicht gefragt, weil es irgendwie zeitlich, aber ich würde sehr gerne mal Toni Ebner hier haben.
Oh, gut.
Ehemaliger Chefredakteur der Dolomiten.
Hat ja jetzt mehr Zeit.
Ja, weil ich will ja nicht nur aktive Politikerinnen aller Ebenen, sondern auch ehemalige und auch Journalisten. Unser Kollege war ja Norbert Dallon. Also die viel mit Politik zu tun haben, würde ich auch gerne mehr. Oder auch mal Politikwissenschaftler. Toni Ebner steht auf meiner Liste, ja.
Do it.
Oder Uli Maier. Allerdings ist der Zeitpunkt nicht der richtige. Ebenso wie, ich würde ihn gern. Aber es lässt mich auch nicht, unser Landeshauptmann.
Ich wollte gerade fragen, wann kommt der Landeshauptmann?
Ich habe ihn noch nie gefragt.
Wird er kommen?
Ich weiß es nicht. Und zum Beispiel, wenn ich auch sehr gerne haben würde, ist auch nicht der richtige Zeitpunkt, Katharina Zeller.
Spannend.
Ja, also gibt es schon einige. Wen würdest du denn mal gerne anhören?
In deinem Podcast? Ich glaube, da gibt's noch. Da gibt es genügend Material noch. Ich lasse mich überraschen.
Das ist jetzt die Auswahl.
Natürlich höre ich mir den Sven Knoll gern an. Natürlich höre ich mir den Landeshauptmann gern an. Natürlich wird hier vielleicht irgendwann Franz Laucher sitzen.
Sepp Nockler?
Haben wir überhaupt noch drüber gesprochen?
Da muss ich noch überlegen.
Er muss sich noch überlegen. Du hast ihn eingeladen, der ist immer noch am Überlegen.
Ja gut, ich habe...
Ja, Herr Nockler.
Herr Nockler, Grüße gehen raus, wenn Sie den Podcast hören.
Ja,
ich habe ihn
vor zwei, drei Wochen
angesprochen und gemeint, das wäre doch toll. Er Finschka, langjähriger Bürgermeister,
absolut.
Fuchs in der Politik.
Aber hört er Podcasts?
Das habe ich nicht gefragt.
Ja.
Aber gesagt, ich habe gesagt, überlegen Sie sich, im Herbst frage ich Sie nochmal.
Ja, interessant. einer der letzten Rebellen.
Andrei, ich glaube, wir haben jetzt natürlich wieder länger gequasselt, als ich das vorhatte, aber unter Journalisten oder zwischen Journalisten und Politiker passiert das oft, dass man sich verquatscht, aber es hat mir große Freude gemacht,
danke,
dass du dich vorbereitet hast, dass du da mitgemacht hast. Das war Aus der Blase, dieses Mal mit einer sommerlichen Folge. Im August kommt die nächste sommerliche Folge, damit sie uns nicht ganz vergessen, damit sie vielleicht noch mal Lust haben, im Archiv zu stöbern. Auf Wiedersehen, einen schönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wann Sie diesen Podcast hören, und auf bald.